Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar.
Freunde, wir sind wieder soweit und servieren jetzt eine frische Folge Tisch für drei. Unser Gast heute, Frank Marrenbach, geschäftsführender Gesellschafter der Althoff-Gruppe, Grand Seigneur der deutschen Spitzenhotellerie und schon vor 20 Jahren Hotelier des Jahres. Schön, dass du dir für unsere Hörer Zeit nimmst, lieber Frank.
Ich freue mich auf unser Gespräch.
Wir sitzen hier in einem unglaublich schönen Raum, muss ich mal ganz klar sagen, weil das kann man ja nicht sehen im Podcast. Ja, wir sind in der Bibliothek von Schloss Beensberg hier eingeladen. Ich habe vorhin mal geschaut, das ist alles echt, hier gibt es keine Kulissen, keine Trappen, das ist super und ich glaube, das ist auch genau der richtige Rahmen, denn wir haben heute wirklich unglaublich viele Dinge, über die wir reden können. Das ganze Programm ist so bunt wie eine Bibliothek. Aber das ist auch kein Wunder, bei dem Lebenslauf und inzwischen mehr als 30 Jahren in der Hotellerie, denn Frank Marrenbach war als Hoteldirektor sowas wie der Gamechanger, würde ich es nennen, in Brenners Parkhotel in Baden-Baden, wo wir auch das erste Mal aufeinander getroffen sind. Später hat er als CEO die Oetker-Kollektion weiterentwickelt mit neuen Hotels in Brasilien, in der Karibik und auf den Seychellen. Dass er dann 2020 als Geschäftsführer und Gesellschafter zur Althoff-Gruppe gekommen ist, das war eine kleine Sensation in der Branche, glaube ich. Wie es dazu kam und wie Frank Marrenbach die Gruppe durch die Herausforderungen der frühen 20er Jahre geführt hat, all das werden wir gleich besprechen. Und zwar unter einer großen Überschrift, wie man Hotels erfolgreich führt. Mit anderen Worten, es geht um die Post-Covid-Ära der Hotellerie, um Sterne und Egos, um Personal und gute Führung und um das Jubiläumsjahr von Althoff. 40 Jahre, das ist sicher mehr als nur ein Meilenstein und ich bin sicher, ihr habt viel vor. Aber bevor wir das machen, lassen wir noch ganz kurz die Werbung laufen. In der heutigen schnelllebigen Gemeinschaftsverpflegung zählen Effizienz und Qualität gleichermaßen. Als Marktführer für Geflügel-Convenience kennt Spree Feinkost deine Herausforderungen genau und liefert Lösungen, die Zeit und Ressourcen sparen. Die hochwertigen Geflügelprodukte sind speziell für den Einsatz in Großküchen gemacht. Ob saftige Hähnchenbrustfilets oder knusprige Nuggets, die vielseitige Produktpalette überzeugt nicht nur mit bestem Geschmack, sondern auch mit einfacher und schneller Zubereitung. So kannst du dich voll und ganz auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Deine Gäste. Und für deine kreativen Ideen gibt es die perfekte Basis. Von Bioprodukten über Fingerfood bis hin zu echten Klassikern. Hier ist für jede Zielgruppe etwas dabei. Spree Feinkost, einfach leckere Vielfalt, die überzeugt.
Lieber Frank, Ulf hat eben vor der Werbung schon so einige Themen angesprochen, die wir heute thematisieren möchten. Aber eine Frage darf bei uns jeder Gast beantworten. Was ist für dich Genuss?
Also Genuss ist sicherlich etwas Sensorisches. Also sag mal ein Geschmack, eine Berührung, eine Umarmung, wenn ihr so wollt. Und es ist sicherlich auch etwas Intellektuelles, ein gutes Buch, eine gute Debatte, eine Herausforderung im Gespräch. Das ist für mich Genuss.
Das klingt alles sehr nach Gefühlsmensch. Und es gibt ja von dir die Legende, dass du eigentlich drauf und dran warst, Banker zu werden. Dann aber festgestellt hast, dass eine Hotelhalle irgendwie doch mehr zu bieten hat als ein Bankschalter. Klingt, als wärst du für schöne Dinge schon empfänglich. Stimmt das?
Das würde ich genauso unterstreichen. Ich habe sicherlich eine hohe Affinität zu schönen Dingen, zu einer Ästhetik, zu Menschen mit Geist und Niveau, gute Begegnungen. Das ist so. Also das hat mich, ist da sicherlich ein Webmotiv meines Lebens und etwas, was mich bis heute zutiefst anzieht.
Und Ulf hat es vorhin in der Anmoderation ja auch schon erwähnt, wir sitzen hier gerade in der Bibliothek des Schloss Beensberg, also auch etwas Wunderschönes, an einem wunderschönen Ort, eine tolle Immobilie, wo wir hier sitzen. Was hat den Ausschlag gegeben, und jetzt kommen wir direkt mal zur Sache, 2020 bei der Oetker Collection auszuchecken und bei der Althoff-Gruppe einzusteigen?
Nun, das war sicherlich ein ausgesprochen attraktives Angebot von Thomas Althoff. Wir beide kennen uns schon Jahrzehnte. Denn wenn wir im Juni 2019 gesprochen hätten, dann wäre ich mit Sicherheit ganz stark davon ausgegangen, dass auch die nächsten Jahre meiner Zukunft der Oetker Collection gehören werden. Thomas Althoff hatte mich in einem Frühherbst bei einem unserer regelmäßigen Abendessen, welches wir einmal im Jahr gemacht haben, gefragt, ob ich zitiere ihn, sagte: Mensch, ich bekomme dich sicherlich nicht als Geschäftsführer, aber vielleicht als Partner. Wenn dir diese Idee gefällt, dann möchte ich morgen dir darüber mehr erzählen, ein Angebot machen, was du wahrscheinlich in dieser Form nicht ablehnen möchtest.
Dieses attraktive Angebot, ist das jetzt etwas, was finanziell attraktiv ist, weil du viel Geld bekommen hast, viel Gehalt? Oder ist das etwas, was attraktiv war, weil du in eine Unternehmung einsteigen konntest, weil dann auch die Althoff-Gruppe ein Stück weit auch deine Gruppe geworden ist?
Eindeutig das Letzte. Ich bin auch bei der Oetker Collection immer extrem gut begleitet worden. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, inhaltlich und auch finanziell. Das war über Jahrzehnte immer eine ganz besondere Beziehung. Nein, es war in der Tat dieser Ausblick dann doch zu einem ja relativ späten Teil meines beruflichen Lebenswegs, Unternehmer zu werden. Unternehmerisch handeln, das habe ich mein Leben lang aus einer leitenden Angestelltenfunktion, aber Unternehmer sein, das fand ich faszinierend. Und im Brenners Park Hotel gab es jedes Jahr eine wunderbare Veranstaltung, Familienunternehmer im Gespräch, in der Stuttgarter Kanzlei, die jedes Jahr tolle Familienunternehmer im Brenners Park Hotel versammelte. Und ich hatte immer die Gelegenheit, abends und auch während der Veranstaltung mit den Unternehmern zu sprechen. Und mich hat das immer fasziniert. Was hat mich denn fasziniert? Es war immer gefühlt zumindest ein bestimmtes Maß an größerer Unabhängigkeit. Ich sage bewusst größeres Maß, weil es nicht auf mich wirkte, dass ein Unternehmer machen kann, was er will, aber am Ende doch ein bisschen mehr Fußraum hat als ja, der leitende Angestellte, der ich war. Und diese Faszination war ausschlaggebend, dass für mich diese Option so ungeheuerlich attraktiv wirkte.
Und ich will ja jetzt gar nicht zu tief einsteigen, aber wärst du denn jetzt zu diesen Gesprächen ins Brenners Park Hotel eingeladen? Jetzt bist du ja einer der Familienunternehmer.
Genau, und ich bin auch jedes Jahr dort. Heute bin ich nicht nur der Hotelier, also was heißt nicht mehr der Hotelier, der die Veranstaltung ausrichtet, sondern ich bin Gast dieser Gesprächsreihe und bereitet mir natürlich ein großes Vergnügen und ist auch ein schönes Gefühl.
In diesen Tagen, wenn Unternehmer von mehr Fußraum reden, hört man häufig auch noch die Forderung nach noch mehr Fußraum. Ist es wirklich so, die Freiheit, diese Unabhängigkeit, diese Gestaltungsmöglichkeit, wie du es dir erhofft hast, als Unternehmer zu werden, oder doch nicht ganz so, weil eben es viele regulatorische Dinge gibt und sowas alles?
Nein, weißt du, das am Ende hat sich das doch relativ umfänglich auch so erfüllt, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Es ist, um es mal platt zu sagen, ich habe Thomas Althoff als meinen Mit- und Mehrheitsgesellschafter natürlich, aber am Ende gibt es keinen Boss mehr in dem Fall, wobei ich nie unter einem Boss gelitten habe, aber es ist sicherlich das Gefühl und auch die Möglichkeit, letztlich mehr zu gestalten und es auch direkter zu tun und weniger Instanzen um sich herum zu haben, mit denen es sich abzustimmen gilt. Was ich natürlich aber auch erlebt habe, dass in einem abstrakten Verständnis wusste ich das immer, dass das Unternehmersein natürlich auch seine Downsides haben kann. Denn ich bin ja interessanterweise eingestiegen in einem Monat, in dem die Hotels alle geschlossen waren, nämlich Mai 2020. Aber um deine Frage auf den Punkt zu beantworten, wir haben natürlich, ich sag mal, eine regulierte Struktur, aber ich bin kein Unternehmer, der aufsteht und sich darüber beklagt, sondern am Ende glaube ich zutiefst an die Verantwortung und Möglichkeit, dass das Schicksal, mein Schicksal, doch zum großen Teil davon abhängt, wie stark ich es in die Hände nehme. Und insofern erlebe ich das Unternehmertum, so wie ich es mir gewünscht habe. Nicht frei von Abhängigkeit, das ist klar, aber dann doch mit einem sehr schönen Bewegungsradius.
Frank, du hast es gerade schon angesprochen. Du hast Anfang der 20er Jahre hier angefangen bei der Althoff-Gruppe. Wir wissen alle, was Anfang der 20er Jahre passiert ist. Hotels mussten schließen, Gastronomien mussten schließen. Corona war überall gegenwärtig. Wie hast du es jetzt geschafft? Wir haben danach noch weitere Krisen. Der Ukraine-Krieg ist nach wie vor da. Die Inflation und so weiter und so fort. Wie hast du es geschafft, in diesen letzten 5 Jahren tatsächlich das Unternehmen, die Althoff-Gruppe, wie hast du sie da durchgebracht? Wie hast du das geschafft?
Ich würde das Ich gerne erweitern auf ein Wir. Denn es beginnt damit, dass ich einen tollen Partner an meiner Seite habe, den Gründer des Unternehmens, Thomas Althoff, der gemeinsam mit mir auf die ganz wesentlichen Herausforderungen denselben Blick entwickelt hatte. Und das ist ja, wenn man sich das Versprechen gibt, gemeinsam Unternehmer sein zu wollen, nicht von vornherein gegeben, wenn man sich sofort aus dem Stand heraus mit einer Situation konfrontiert sieht, die es vorher für keinen von uns gegeben hat. Es ist ja auch möglich, dass man in der Tat diametrale Vorstellungen zur Krisenbewältigung entwickelt. Und das, deswegen möchte ich betonen, ist etwas, was nicht ich gemacht habe, sondern was in der Gemeinschaft, nämlich mit Thomas Althoff, von Anfang an gut funktioniert hat. Thomas Althoff hat zu Anfang auch gesagt, der Mensch hat ein Reisegehen und irgendwann werden die Menschen wieder reisen wollen. Und so profan sich das anhört, rückblickend vielleicht ohnehin, weil wir heute natürlich wissen, dass das auch so gekommen ist, war so wichtig. Wir haben es auch geschafft, weil das Unternehmen gesund in die Krise gegangen ist. Das heißt, 40 Jahre gutes Wirtschaften, kaufmännische Umsichtigkeit und eine gute Unternehmenskultur. Und das, glaube ich, waren die Hilfen, die ich bauen konnte mit einem wirklich fabelhaften Team, um dort durchzugehen. Also wie immer, es ist nicht die eigene Stärke alleine. Es ist natürlich aber auch so, dass ich ein hohes Maß an Resilienz habe von Haus aus. Ich habe einfach Glück gehabt vielleicht. Meine Eltern sagen immer, ich wäre im Hellen geboren. Und das stimmt irgendwie auch. Ich habe ein sonniges Gemüt. Ich gucke meistens auf die guten Dinge im Menschen. Ich sehe in der Regel eine Möglichkeit. Nicht immer. Ich habe natürlich auch Sorgen. Ich kann auch nicht immer schlafen, aber ich gucke auf die Welt als etwas, was ich positiv beeinflussen kann und in dem mehrheitlich die Sonne scheint, wie meine Eltern mir immer mitgegeben haben. Das ist so die Kombi, wenn man an eine Backmischung denkt. Ich komme ja nun von Oetker, dann sind das Zutaten, die für sich alleine vielleicht nicht den Kuchen so machen, wie man ihn möchte, aber in der Summe schon.
Und was heißt das dann konkret, wenn du sagst, wir waren uns sehr, sehr einig, wie wir diese Krise durchstehen wollen, dann sagst du, du hast ein sehr sonniges Gemüt, das ist alles noch so ein bisschen metaphorisch. Das heißt, ihr habt euer Personal komplett behalten können während der Krise, ihr habt keine Standorte schließen müssen, habt das Konzept nicht verändern müssen, sondern wie seid ihr durchgekommen? Seid ihr, okay, wir bleiben optimistisch, die Krise ist eines Tages vorbei und dann müssen wir gut aufgestellt sein oder was war euer Konzept ganz konkret?
Also, ich glaube nicht, dass irgendjemand überhaupt von uns ein Konzept haben konnte, mit dem wir die Krise letztendlich bewältigt haben. Es war
kein Konzept nicht, aber eine Strategie und eine Taktik mindestens. Eine Taktik hat jeder gehabt.
Ja, also natürlich. Die Ausgangsvoraussetzung war ein Unternehmen, das keine Schulden hat.
Hilft schon mal.
Pachtverträge, die vernünftig geschlossen worden sind, Verhältnisse zu Verpächtern, die gut und belastbar waren, die in dieser Situation uns auch sozusagen unterstützt haben, nicht von vornherein gesagt haben, ist euer Problem. Und dann natürlich der taktische Approach, zu sagen, wir gucken auf jeden Euro. Und ihr müsst euch das so vorstellen, und das war eben überhaupt nicht vergnügungssteuerpflichtig, dass wir uns Belege ab 500 Euro in Köln in der Zentrale für jedes einzelne Hotel angeschaut haben. Und das ist natürlich auch für alle Beteiligten nicht so witzig, auch für Geschäftsführer in unseren Hotels nicht. Aber wir wussten eben, und auf deinen Punkt, da was war weniger Strategie, sondern es war, wie überleben wir diese Krise, von der ja lange gar nicht absehbar war, A, wie lange dauert es, und B, ihr erinnert euch, welche Unternehmen bekommen denn überhaupt eine Unterstützung? Denn qua Definition sind wir ein großes Unternehmen. Wir erleben uns nicht als großes Unternehmen, aber de jure schon. Und deswegen guckte man eben auf etwas, so immer auf die nächste Kurve. Wie wenn ihr so einen Berg hochfahrt. Die nächste Kurve, der nächste Holzscheit. Man steckt sich Ziele, die in Sicht sind. Man fährt auf Sicht und muss eben alle zwei Wochen Dinge wieder verändern, die vor 14 Tagen noch richtig waren. Und aus meiner Erinnerung finde ich, das ist natürlich enorm stressig. Ja, weil wir alle lieben es natürlich, einen gewissen Rahmen zu haben, den Kollegen und Kolleginnen eine Richtung vorzugeben, selbstbestimmt und autark arbeiten zu können. Das ist ein Teil der Unternehmenskultur bei uns. Und das war alles in dieser Form für, ich würde sagen, mindestens 2 Jahre nicht gegeben.
Du hast eben gesagt, ihr habt jede Rechnung über 500 Euro in der Zentrale in Köln kontrolliert und hinterfragt. Und wie haben die Hoteldirektoren darauf reagiert? Wie haben die Küchenchefs, ich denke hier im Schloss Bensberg an einen Herrn Wissler, wie reagieren die darauf, wenn plötzlich jede Rechnung eigentlich gefühlt hinterfragt wird?
Da reagieren natürlich die meisten Kollegen nicht unbedingt erfreut, aber im Großen und Ganzen natürlich schon verständnisvoll drauf. Ich glaube, dass unsere Geschäftsführer, unsere General Manager, unsere Bereichs- und Abteilungsleiter natürlich in höchstem Maße gefordert waren. Die Menge an negativer Energie in solchen Phasen, das Nichtwissen, wie es weitergeht, was bedeutet, dass Mitarbeiter sind zu Hause, Mitarbeitern geht es nicht gut, wir müssen sparen. Also ich habe einen Höllenrespekt immer vor meinen Kolleginnen und Kollegen gehabt in den Hotels, die ja letztlich auf beiden Seiten versucht haben, das Beste draus zu machen. Und da hilft einfach nur viel im Austausch bleiben. Denn in so Krisensituationen ist es auch nicht so, dass sie alles sehr alles gut und en detail besprechen können. Da ist auf einmal auch ja die Order auf einmal etwas, was wiederkommt und eine Klarheit, die einfach sagt, das machen wir, wir müssen das machen. Es gibt aktuell wenig Alternativen. Und auf deinen Punkt, das war, und ich finde, das kann man auch nicht beschönigen, keine so spaßige Zeit für niemanden. Wenn du zurückguckst, natürlich hast du viel gelernt, jeder von uns. Man lernt natürlich, zu was man auch in der Lage ist, ja, wenn man unbedingt muss. Aber dieses Statement, verpasse keine gute Krise, das, muss ich sagen, würde ich in der Form nicht bestätigen, indem ich mir das in der Form noch einmal wünsche.
Frank Corona, was ist dein persönliches Learning aus dieser ganzen Zeit?
Ich habe für mich 2-3 Mal an eigene Belastungsgrenzen angeklopft. Ein Gefühl, was ich bis dato in dieser Form nicht kannte. Und habe heute ein viel besseres Verständnis dafür, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, ich bin am Rande dessen, was ich gut und gesund bewältigen kann. Das ist eine Erkenntnis für mich, dem hätte ich wahrscheinlich früher, wäre ich dem begegnet mit meinem Blick auf die Situation, in dem derjenige oder diejenige sich befindet und hätte vielleicht relativierend gesagt oder gedacht, ich finde, das kann man ganz gut hinbekommen. Aus meiner Welt ist das jetzt nicht so eine große Sache. Aber ich kenne heute besser das Gefühl, was es bedeutet, wenn du sehr, sehr regelmäßig an der eigenen Belastungsgrenze arbeitest. Und das Zweite ist, du kannst dich langfristig nur um andere kümmern, wenn du auf dich selber achtest. Klingt ja auch relativ banal, aber halte dich körperlich und geistig fit, damit du anderen in deinem Umfeld Kraft und Energie geben kannst, damit auch sie mit einer gewissen Stärke durch eine Krise durchkommen. Das sind so für mich zwei wesentliche Erkenntnisse, die vielleicht mich auch ein bisschen kompletter gemacht haben als Mensch.
Spannend. Frank, im letzten Jahr 2024 seid ihr als Unternehmen 40 Jahre alt geworden. Ihr habt Jubiläum gefeiert. Was habt ihr gemacht? Wie habt ihr diese Corona-Zeit hinter euch gelassen und dann habt ihr gefeiert?
Also an Corona haben wir natürlich gar nicht mehr gedacht, denn letztes Jahr 2024 waren wir lange raus. Nein, wir haben zurückgeguckt und jetzt kann ich ja nur bald fünf Jahre zurückgucken. Das heißt, wir haben natürlich unseren Gründer Thomas Althoff ganz stark hineinbewegt, dass er sagt, Mensch, was ist denn in 4 Jahrzehnten bewegt? Wir haben übrigens noch einige Mitarbeiter, die dann doch fast die ganze Zeit dabei sind. Und es war eine Retrospektive mit einem großen Gefühl der Dankbarkeit, dass wir das alles hinbekommen haben. Aber es war in erster Linie natürlich auch ein Blick nach vorne. Wenn man 40 Jahre alt wird als Unternehmen, dann ist das, finde ich, schon sehr ordentlich. Und die Überlegung, die ja sofort kommt, was musst du denn tun heute, wenn du deinen 75. feiern wirst oder vielleicht auch den 100., auch wenn ich natürlich weiß, dass ich dann nicht mehr derjenige sein werde.
Du könntest ja den 50. erstmal feiern, also der wäre ja naheliegend erstmal.
Genau, und absolut richtig. Und wenn du mal schaust, welche tollen Unternehmen vielleicht vor 50 Jahren so unterwegs waren, wer war im DAX, ich glaube, den gab es zwar vor 50 Jahren nicht, aber wer waren denn die berühmten Unternehmen, wo sind die denn heute? Dann sind einige noch da, aber ganz viele eben nicht. Und das ist eben auch das, sag ich mal, das Empfinden, als wir unseren Geburtstag gefeiert haben, eben im Oktober letzten Jahres hier in Beensberg, dass wir in der Vorbereitung der Veranstaltungen und des Geburtstages, wenn ihr so wollt, dass wir natürlich einhergehend ganz stark uns unterhalten haben, was müssen wir tun, damit wir, wie du sagst, den 50., den 60. feiern kannst. Wie wird ein Familienunternehmen, das wir ja sind, wie kann es eben auch an eine nächste Generation übergeben werden? Den viel zitierten Begriff der Enkelfähigkeit. Mhm. Das heißt, welche Veränderungen müssen wir heute beginnen, damit wir eben die nächsten Runden feiern können? So, und das.
Du stellst dir deine Fragen jetzt schon selber, du darfst sie ja auch gleich beantworten.
Naja,
das ist in der Tat, das wird mich auch interessieren. Wie sieht die Strategie der Zukunft denn aus bei Althoff?
Also, jetzt möchtest du eine kurze Antwort oder möchtest du eine längere Antwort? Also am Ende.
Medium hätte ich
Medium,
gerne.
Medium. Okay, Medium wie das Mineralwasser, das hier auf dem Tisch steht. Medium. Also wichtig ist, dass du relevant bleibst als Unternehmen. Relevant für deine Gäste, relevant für und attraktiv für deine Mitarbeiter. Das hat natürlich auch etwas mit Modernität zu tun, mit einem guten Verständnis für den Zeitgeist, wie Menschen heute ihre Freizeit verbringen möchten, wie Mitarbeiter heute arbeiten wollen. Wir sitzen hier in Beensberg, dem Barockschloss, welches Jan Wellem vor 300 Jahren erbaut hat. Seine Welt war anders. Und deswegen glaube ich zutiefst dran, dass wir sind in einem Dienstleistungsbereich, wir sind Hoteliers, wir bezeichnen uns auch so. Und wir müssen einen Weg finden, wie wir herausfinden, welche unserer Dienstleistungen unsere Gäste in Zukunft noch gerne haben. Also was heißt denn das zum Beispiel? Werden wir in unseren Sterne-Restaurants in dieser Form, in dieser zeitlichen Abfolge auch in einigen Jahren noch unsere Gäste anziehen können? Da habe ich eine relativ klare Meinung. Selbstverständlich nicht, weil Top-Essen heute einhergeht mit einer großen Unterhaltung, mit einem großen Maß an Leichtigkeit, mit einem Ambiente, was auch Kommunikation fördert, weniger ritualisierte Abläufe, einem anderen Gefühl der Gleichheit. Also Gäste und Mitarbeiter haben natürlich ein Verhältnis, wir bringen eine Dienstleistung, aber der Umgang damit ist vollkommen anders. Schauen Sie die Digitalisierungsthemen. Alle Prozesse, die am Ende nicht sehr attraktiv sind. Wer will schon eine Rechnung bezahlen im Sinne der Bezahlvorgang? Wer will einchecken? Also all diese Dinge werden selbstverständlich und auch in Top-Hotels, weil man könnte ja sagen, gut, in einem Budget-Hotel oder nehmen Sie unsere, unsere Budget-Lifestyle-Marke nimmt, Urban Loft, da ist es vielleicht selbstverständlich, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die oder die Lebenswelt unserer Gäste, das Bedürfnis nach Schnelligkeit, nach Einfachheit, ja, nach Digitalisierung, das wird unsere Top-Hotels natürlich genauso berühren. Und da hinein, das ist ja relativ einfach, der Gedanke, da ist nur die Frage, was machst du denn damit? Wie bereitest du dich vor? Was heißt denn überhaupt Digitalisierung? Was ist denn überhaupt die Relevanz von KI auf unsere Unternehmensmodelle? Und das sind ja Gedanken und vor allen Dingen auch Investitionen, die du rechtzeitig anschieben musst, damit sie in 1, 2, 3 Jahren wirksam werden. Mitarbeiter, das Gleiche. Mitarbeiter denken heute deutlich anders über Hierarchien, denken auch anders, was ihnen etwas bedeutet. Karrieren im konventionellen Sinne haben nicht für jeden Mitarbeiter die gleiche Bedeutung. Räumliche Flexibilitäten. Oder wie gucke ich auf meinen Arbeitgeber? Was macht der denn so? Ist der in Einklang dessen, was mir ethisch auch entspricht? Also das bedeutet für mich Zukunftsfähigkeit. Innovationen, wie lernt ein Unternehmen? Wie qualifiziert es sich weiter? Welche Trainings bietest du an? Was bedeutet die Lehre, also Ausbildung als solches? Was ist ein Studium? Ja? Wie bringen wir Quereinsteiger zu uns? Wie befähigen wir sie on the job, etwas entsprechend zu tun? Also ihr seht, das sind große Herausforderungen, denen wir uns als Familienunternehmen natürlich, weil wir auch im Wettbewerb sind zu vielen anderen Marktbegleitern, stellen müssen.
Du hast es eben erwähnt, kein Mensch hat so richtig Lust, kein Gast hat so richtig Lust auf einen lange andauernden Check-in, dieser ganze Anmeldeprozess und so weiter. Wie denkt ihr denn innerhalb eurer Marken, völlig unterschiedliche Marken, diesen Check-in-Bereich neu? Mit KI, mit Schnelligkeit, wie soll das gehen?
Gut, wir haben die Althoff Collection, unsere 5-Sterne-Marke, die Amaran Collection, unsere, wenn ihr so wollt, 4-Sterne-Superior-Marke und Urban Loft als Budget-Lifestyle-Marke. Ich glaube, allen ist gemein, dass wir nirgendwo unsere Gäste warten lassen wollen. So, das ist immer der Ausgangspunkt. Uns begleitet aber ein Gedanke, der heißt High-Tech, High-Touch. Weil High-Tech bedeutet ja nicht die Digitalisierung oder die Technologisierung des Zimmers. Das ist Quatsch, weil der Gast bleibt 2 Tage, 1 Tag, 2 Tage in einem Zimmer. Was hat er denn davon, wenn er dann irgendwann versteht, wie das Licht funktioniert? Ewig besprochen, aber kennen wir alle. Du willst zu Bett, nur die blöde Lampe diagonal zu deinem Bett ist leider noch an und sie geht nicht aus und du musst da hin und dann läufst du da hin, machst Klassiker, das auf, ja. Gehst zurück, stößt du den Zeh. Ja, also es ist einfach Unsinn. Das heißt, einfach Matthias Hawksford.
Deswegen liegt immer auf eine Bibel auf diesem kleinen Nachttisch. Ist weil du kannst, so? Ja, du kannst mit der Bibel die Lampe treffen. Okay. Du hast nur einen Versuch, mit Gottes Hilfe schaffst du es.
Okay, ich probiere es mal. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Bibeln haben im Nachttisch. Aber der Matthias Hawks hat mal etwas sehr Schlaues gesagt, hat vieles Schlaues gesagt. Simplexity.
Yes.
Ja? Er hat eben, du kannst die Komplexität nicht vermeiden hinter den Kulissen, aber du musst sie furchtbar einfach machen, wenn es den Gast erreicht. So, und die Frage, wie begegnet ihr dem Thema? Also alles, was transaktional ist, hat keinen emotionalen Mehrwert. Nichts. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass in dem Bereich, was auch immer du tun kannst, dass du das konsequent digitalisieren musst. Zweitens, du hast das angebracht, also Digitalisierung, KI, also warten, wenn du irgendwo anrufst und du bist eine Minute in der Warteschleife. Ist da kein gutes Gefühl. Jetzt sagen die Kritiker von, ich sag mal, KI-basierter einem Agenten, der das Telefon, also ein KI-Agent, der das Telefon abnimmt, das ist ja gar nicht so menschlich. Korrekt. Aber was ist denn besser? Dass du 2 Minuten wartest, um vielleicht mal irgendjemanden zu kriegen, der dir vielleicht die Antwort geben kann, die du suchst. Oder, und das finde ich faszinierend, dass du heute ja für 80% der Nachfragen kannst du über KI sehr wunderbar steuern, voice-mäßig, sympathisch, klar, was der Gast möchte. Und diesen Weg werden wir konsequent gehen. Wir haben hier in Biensberg gerade ein Trial. Trial deshalb, weil er funktioniert noch nicht ganz. Wir haben das dann getestet, dann war das alles nichts. Dann haben wir wieder abgeschaltet, dann haben wir neu trainiert, dann haben wir nochmal getestet. Also ich bin dem Thema nicht unkritisch gegenüber. Und das ist halt immer mit Hürden verbunden. Aber letztlich ist der gemeinsame Nenner alles, was dem Gast Freude bereitet, was für ihn einfach ist, was für ihn schneller ist. das konsequent eben zu digitalisieren. Warum? Personalkosten sind für uns ein Riesenthema. Ja. Also wir kriegen die nur mit allergrößter Mühe in den Griff. Und wenn ich mit meinen Kollegen spreche, ist das fast durchgehend der Fall, je serviceintensiver ein Hotel ist. Unser Urban Loft Geschäftsmodell, hast du 21 Mitarbeiter für 213 Zimmer hier in Köln. Bensberg als Diagonale, hast du für 110 Zimmer 180 Mitarbeiter. Ja. Und deswegen, um das perspektivisch auch finanziell hintereinander zu bekommen, musst du das tun und musst die Interaktionen zwischen von Mensch zu Mensch, die dem Gast einen Mehrwert bieten, in die musst du investieren. Halte deine Mitarbeiter am Front Office frei von 15 Anrufen pro 30 Minuten von außen, sondern gib ihnen die Möglichkeit, mit den Gästen ein Gespräch zu führen. Und nicht, welche Zimmernummer haben sie, hier ist ihre Rechnung und auf Wiedersehen.
Mit dem Argument hast du mich jetzt gerade gekriegt, weil ich stand vorhin an der Rezeption und wurde 5 Minuten von der Dame nicht bedient, weil sie in einem Telefonat war mit einer Reservierung fürs Restaurant, fürs Wochenende, war gefangen in diesem Telefonat. Ich hätte ursprünglich gesagt, in einem Haus wie hier, dem Schloss Bensberg, dürfte kein KI-Agent Einzug halten, weil ich irgendwie als Gast eine andere Erwartungshaltung an so ein 5-Sterne-Luxushotel habe. Da möchte ich ein persönliches Gespräch haben.
Ich finde, gerade hier musst du eine KI einsetzen, weil du hast hier nicht nur irgendwie Menschen aus dem direkten Umfeld, ja. Hier rufen ja auch Menschen an, die sprechen Englisch, Chinesisch, Russisch, Indisch, ich weiß es nicht, ja. Und ganz ehrlich, da findest du jetzt auch in Bergisch Gladbach wahrscheinlich nicht so viele Telefonisten, die dann diese Sprachen alle können. Also allein dafür ist das schon super praktisch.
Also dein Beispiel ist natürlich auch ein Beispiel, was gerade bestätigt, wir haben das in dem Fall nicht gut gemacht. Nein, weil du sollst nicht warten und es ist ja weder für dich schön noch für die Mitarbeiterin, weil ihr beide wisst, genau. Die Mitarbeiterin weiß, da ist der Gast und ich möchte etwas tun und der Gast denkt, wann ist sie denn fertig? Ne, wie lange muss ich denn warten? Aber insofern ist ja dieses High-Tech, High-Touch wichtig, dass du für die Fragen, darf ich meinen Hund mitbringen, ja, hat die Enotheka am Samstag offen, ja, könnte ich 2 Personen für euren High-Tea reservieren, habt ihr euren Brunch nächste Woche Sonntag, können wir zu 4 kommen, dass diese Dinge eben erledigt werden können. Aber das Empathische, schön, dass sie da sind, ja, wie geht es ihnen, was darf ich für sie tun, ich habe eine Idee, ne, und ich glaube, das ist eine Qualität und da bin ich total bei dir. Das ist auch ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Und wir haben das ja auch gesehen, dass in der Zeit, in der wir uns haben, nicht so häufig treffen können, wie genetisch kodiert doch das Bedürfnis ist, so wie wir hier auch zu dritt sitzen, uns zu sehen. Wir hätten uns ja auch über Teams verabreden können und dann wäre jeder von zu Hause. Und das hat ja bei weitem nicht die gleiche Qualität. Und deswegen gucke ich so positiv in die Zukunft für Hotellerie und Gastronomie, weil es natürlich einhergeht mit diesem Bedürfnis, an Orte zu reisen, die ich noch nicht kenne, Menschen zu treffen, die ich noch nicht gesehen habe, Freunde wiederzusehen, Familie wiederzusehen und das in einem insgesamt für mich schönen Ambiente, ob jetzt, ich sag mal, in welcher Kategorie auch immer. Und insofern kein Geschäftsmodell, so glaube ich, was jetzt in den nächsten Jahren von Grund substituiert wird. Es gibt ja auch Angebote, Geschäftsmodelle. Wenn ich jetzt, sage ich mal, Anwalt wäre, dann würde ich mir schon überlegen, welcher Teil der Tätigkeit denn heute, die gut honoriert wird, nicht vielleicht bald wegfällt. Und da, glaube ich, haben wir es in der Hotellerie. Es ist ein guter Teil der Freude damit verbunden, dass wir uns begegnen.
Liebe Frank, du hast gesagt, Relevanz ist das, was letztendlich den Erfolg des Unternehmens auf Dauer ausmacht. Ist das auch der Grund, warum es 3 Marken gibt? Ich meine, ihr seid gar nicht so riesig. Ihr habt jetzt nicht irgendwie 500 Häuser oder sowas, wie jetzt ein Hilton oder sowas. Ja, wobei keine Ahnung, wie viel die haben, aber bestimmt viele. Aber ihr habt gar nicht so wahnsinnig viele Häuser, trotzdem 3 Marken. Einmal Althoff die Grand Hotels, dann Ameron und eben jetzt die Urban Lofts. Was ist der Grund dafür?
Der Grund ist sicherlich die Marktmöglichkeit. Also ein Gäste, die etwas nachsuchen. Und dort in Bereichen vertreten zu sein, die attraktiv sind, insbesondere auch ein Segment wie Urban Loft, der Grund ist, um zu partizipieren an Wachstum, was jetzt vielleicht nicht nur innerhalb der Grand Hotellerie oder Fünf-Sterne-Plus-Hotellerie stattfindet.
Also orientiert euch damit quasi an der Nachfrage vom Markt und richtet euch darauf aus. Weil ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt als Person, ganz ehrlich, du hast doch mehr Spaß an so einem Fünf-Sterne-Grand-Hotel als an einer als an einem Urban Loft oder auch als an einem Amaron. Ich glaube, gerade bei Amaron war es auch so, wo habe ich das gehört? Ich glaube, bei den Kollegen von Rolling Pin, du hast gesagt, du hast eine Art moralische Due Diligence-Prüfung machen müssen, ob du dich mit so einem Konzept identifizieren kannst und kamst dann zum Ergebnis, ja, kann ich. Aber war es knapp?
Nein. Also ich habe eine Emotion, also eine, nicht eine moralische, sondern ich habe eine emotionale Due Diligence gemacht. Und deswegen, wenn du gestattest, möchte ich dir natürlich eindeutig widersprechen. Denn natürlich habe ich einen Hintergrund, der den großen Teil meines Lebens mit Top-Hotels, also mit Grand-Hotels, Fünf-Sterne-Hotels verbunden ist. Aber die Faszination der Amaron Collection, die ja auch ein, deswegen heißt sie Collection, hohes Maß an Individualität hat. Das einzige Hotel im historischen Teil der Speicherstadt in Hamburg. Ja? Ein Hotel vor den Königsschlössern in Hohenschwangau. Also es sind Häuser, die wirklich auch im Höchstmaß individuell sind. Und dieses effiziente, junge, frische Geschäftsmodell von Urban Loft, von dem übrigens auch andere Häuser lernen können, diese drei Häuser sind mir gleich lieb und gleich teuer. Also ich glaube auch nicht, dass ein CEO gut ist, wenn er am Ende vielleicht zu bestimmten Inhalten, die er führt, keine Verbindung entwickeln kann. Und deswegen alle drei Marken habe ich richtig gerne.
Was ist denn das strategische Ziel mit den Urban Lofts? So ein ergänzendes Angebot birgt ja immer auch die Gefahr, sich so ein bisschen zu verzetteln.
Übrigens ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben 18 Hotels, drei Marken. Das ist in der Tat eine durchaus hohe Komplexität. Wie er sagt, anders als wenn du 100 hast und in jeder Marke vielleicht 30. Wir wollen mit Urban Loft in den europäischen Metropolen vertreten sein. Vielleicht auch da nochmal, weil man eben sich verzetteln kann, haben wir ja bewusst eine Fokussierung des Unternehmens vorgenommen. Unmittelbar auch mit 2020 Fokussierung auf die Dachregion, auf West- und Nordeuropa. Nicht der Mittlere Osten, nicht Nordamerika, sondern und schon gar nicht Australien, sondern eine geografische Fokussierung, um genau das ein bisschen einzuhegen, dass nicht die Markenkomplexität und die regionale Komplexität vielleicht zu einem Cocktail wird, den man als Familienunternehmen dann letztlich nicht beherrschen kann. Also Urban Loft ist die Marke, die wir relativ stark und schnell ausbauen wollen. Es ist auch möglich, weil sie durch ihre positive Standardisierung auch skalierbar ist, anders skalierbarer als jetzt vielleicht ein Althoff Collection. Aber wie ihr wisst, wir eröffnen ja dieses Jahr zwei schöne Häuser. Vielleicht kommen wir daher noch drauf zu sprechen. Und ein Wachstum aber, was wir am Ende verarbeiten können. Was heißt denn das konkret? Wir kümmern uns sehr persönlich um jedes Haus und das möchten wir auch in Zukunft tun. Das heißt, wenn es mir nicht mehr gelingt, regelmäßig in die eigenen Häuser zu kommen, weil es am Ende vielleicht zu viele sein würden, dann wäre es natürlich ein Gebot der Stunde, die Organisation zu verändern und sie anzupassen auf eine Unternehmensgröße, die eben mit einer anderen Ablauforganisation besser zu führen ist. Heute sagen wir sind im Prinzip fast jeden Monat in jedem Haus, nicht ganz, ne, in dem einen oder anderen mehr. Eins braucht vielleicht mehr oder weniger Unterstützung und das gelingt uns bis heute gut.
Aus welchem Grund hat Thomas Althoff dich geholt? Wahrscheinlich nicht nur, weil ihr gute Freunde seid und regelmäßig zusammen essen gegangen seid. Du bist, glaube ich, bekannt dafür, dass du mit der Oetker Collection eine erfolgreiche Expansion hingelegt hast und das die Häuser auch internationalisiert hast. Also Internationalisierung war ein großes Thema bei der Oetker Collection. Kommt das jetzt auch bei Althoff?
Ja, also wir wissen, und das Domhotel in Köln und das Florentin in Frankfurt sind ja zwei wesentliche Schritte, die wir jetzt machen. Und das bedeutet sicherlich auch eine Internationalisierung des Vertriebs. Es ist einfach ganz anders, wenn du auf einmal Quellmärkte hast, die nicht nur vor deiner Haustür stehen. Wir haben heute einen guten Teil unserer Gäste aus dem deutschsprachigen Raum und das verändert sich natürlich mit diesen Häusern. Und einer meiner Aufgaben, und das war sicherlich auch ein Gedanke von Thomas Althoff, war diese ich sag mal, diese Internationalisierung, wohlwissend jetzt nicht, als wir sind kein Globalplayer, aber diese Strukturen eben auch mit aufzubauen und die Häuser und ihre Organisation daraufhin abzustimmen und zu entwickeln. Das ist sicherlich auch die Aufgabe.
Wollt ihr wachsen oder müsst ihr wachsen? Und ich meine, diese Frage nach dem Wachstum ist auch verbunden mit der Frage, das ist ja auch eine Sache des Egos, weißt du? Also du kannst schlecht so einen Status quo erhalten. Es ist immer besser, wenn man nach vorne schaut und so weiter. Und man sagt, man möchte mehr erreichen, auch um Mitarbeitern Ziele zu geben und so weiter. Ja, und das ist auch nochmal verbunden. Du hast vorhin gesagt, das Thema Urbanloft ist auch was man gut skalieren kann, auch als Familienunternehmen, ja. In meinem Kopf klingelt es da so ein bisschen. Es ist, glaube ich, so, dein Sohn leitet eines der Urban Lofts, glaube ich. Ja, ist das dann auch schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, das Gesellenstück, um dann irgendwann auch innerhalb der Altersgruppe noch weiterzukommen? Wie langfristig ist es angelegt?
Also du hast mir jetzt zwei Fragen gestellt.
Ja, das ist die Spezialität.
Die erste Frage war, müsst oder wollt ihr wachsen? Am Ende ist es ein bisschen von beidem. Weil es kann auch mal sein, dass ein Hotel, ich sag mal, nicht mehr in der Gruppe ist. Und insofern ist, glaube ich, das Wachstum auch extrem wichtig. Wachsen ist natürlich auch etwas, was motivierend ist, was wir als Unternehmen auch gut finden, weil es auch Spaß macht. Ja? Also den Status quo zu erhalten, dafür, glaube ich, steht keiner von uns morgens auf. Und ich würde mir auch wünschen, selbst wenn ich nicht mehr arbeite oder in einem, ich sag mal, in einem dritten Lebensabschnitt bin, dass das nicht vorwiegend mein Gedanke ist, wenn ich morgens aufstehe. Ich glaube, der Scope ändert sich oder vielleicht der Inhalt, aber der Wunsch nach einer Veränderung und Entwicklung, der ist inhärent und der wohnt also in Thomas Altdorf, in mir ohnehin und ich würde auch sagen, in dem weiten Großteil unserer Mitarbeiter. Also das ist der Punkt eins, deswegen willst und musst du wachsen, aber eben nicht auf jeden Preis. Was nutzt es dir denn, wenn du irgendeinen Mega-Vertrag unterschreibst, zumindest mal von außen betrachtest, dann bist du der Star der Gazette für ungefähr 6 Wochen und ab da beginnt das Elend, weil du einfach die Enden nicht mehr zusammenbekommst. Und ich bin auf vielen Investmentkonferenzen und ich gucke dann immer und sehe den einen oder anderen auf dem Panel, der sagt, 50 Hotels in 3 Jahren. Ja, klar, wenn du 1000 hast, ist das wiederum gar nicht so viel. Aber das hat mich noch nie angemacht. Ja? Also ich habe keine Stückzahl Betrachtung, wenn man wächst. Aber natürlich wollen wir jetzt nicht sagen, in 10 Jahren ein Hotel. Das wäre eben nicht ambitioniert genug. Also das zum.
Dann sag uns doch mal eine Zahl. In 10 Jahren 25 Hotels? 30?
Naja, guck mal nach den Märkten, also nach den Marken vielmehr. Urbanloft hat heute 2 und bis 2030 würde ich mir schon vorstellen, dass wir 10 dieser Häuser haben. Und wir haben heute 9 Amarons und ich bin mir sicher, dass wir auch hier, ich sag mal, 4 bis 6 dazu bekommen. Und Altdorf Collection ist immer ein bisschen opportunistisches Wachstum. Das ist nicht so ganz leicht, aber wenn ihr das mal so zusammenzählt, dann wäre.
Bei 30.
So sind wir bei 30. Und ich glaube auch, dass das eine Größe wäre für uns, welche wir in der mehr oder weniger in der heutigen Grundorganisation auch gut beherrschen können. So.
Bleibt nur die eine Frage noch nach der strategischen Positionierung des Grundprinzen.
Es gibt also ich sag mal, die Mehrheitsgesellschafter ist die Familie Altdorf und der Leonhard Altdorf ist mit Gesellschafter. Der Friedrich, mein Sohn, führt das Urban Loft, aber er führt das Urban Loft. Und das ist im Moment auch die Situation. Also letztlich ist es immer an der Mehrheitsgesellschafterstruktur und das ist die Familie Altdorf, die Zukunft eben auch auf eine nächste Generation zu übertragen und kommt Zeit, komm Rat. Aber dass wir etwas aufbauen, was natürlich eben auch Freude machen wird zu führen, aber letztlich auch fungibel ist. Ja, man muss ja immer etwas so aufbauen, dass es für andere attraktiv ist, für eine Generation, die nachfolgt, für jeden. Das treibt uns um, im Positiven.
Kommen wir mal zur Gastronomie, weil wir sind ein kulinarischer Podcast und wollen jetzt auch mal ein bisschen über die Gastronomie sprechen. Welche Rolle spielt für dich die Gastronomie? Es ist zweifellos der komplexeste Teil des operativen Geschäfts, würde ich jetzt mal behaupten, aber es scheint, dass du dafür ein besonderes Faible hast.
Nicht nur ich, sondern natürlich wir alle im Unternehmen, wir lieben das gute Essen, um es mal ganz so ganz platt auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, Gastronomie, Essen und Trinken ist doch der größte emotionale Hebel, den du in der Regel in einem Hotel hast. Daran denkst du. Natürlich wissen wir alle, dass wir in einem schönen Zimmer vielleicht geschlafen haben und dass das alles sehr nett war. Aber wie der Abend gewesen ist, wie wir uns gefühlt haben, und das hat natürlich viel mit Essen und Trinken zu tun, mit Ambiente, das ist super wesentlich. Das Schöne daran und das nicht so Schöne daran, es ist natürlich komplex und auch schwierig. Ja, manchmal nervt es auch. Was heißt da dann, was nervt? Ja, weil es natürlich, jeden Tag musst du das Neue bringen. Ja, du kannst keine Spitzendienstleistungen lagern, es geht am nächsten Tag wieder los, du hast die meisten Mitarbeiter in dem Bereich gebunden und du kämpfst natürlich mit vielen Widrigkeiten, Warenkosten, Mehrwertsätze, ein gewisses Maß an Fluktuation, und das macht das natürlich extrem herausfordernd. Aber es lohnt sich, ne? Und ich weiß auch, dass die ganz große Anzahl unserer Gäste deshalb zu uns kommt, weil sie uns eben auch mit diesem Thema des guten Essens und Trinkens verbindet. Und deswegen werden wir das auch in Zukunft mit viel Engagement, mit viel Einsatz weiter vorantreiben.
Also ist das genau die Gastro-Strategie bei Althoff? Du bist ja, ich habe vorhin extra dich angesprochen für das Fable, für den gastronomischen Bereich, weil soweit ich weiß, bist du ja nicht nur mal Hotelier des Jahres geworden, sondern auch Gastronom des Jahres. Ist ja unüblich für einen eigentlich Grand Seigneur der Hotellerie. Also wie sieht die Gastro-Strategie bei Althoff aus?
Lebendig, unterhaltsam, kurzweilig. Etwas entdecken zu können, in wirklich toll gestaltetem Ambiente zu setzen, sich zu belohnen, das sind so Grundzutaten, die ich glaube, jeder Gast am Ende sucht. Aber wir haben ein breites Spektrum. Ja, also zum einen haben wir ein starkes Commitment für die Top-Gastronomie. Man könnte ja auch sagen, Mensch, machen wir doch nur noch unterhaltsame Gastronomie und den Rest vergessen wir. Das tun wir nicht.
Wir haben mit dem bleibt bei Sternen, ganz klar.
Unter anderem. Mhm. Ne, wir haben ja, ich glaube, 40 Restaurants, 45 irgendwo in unseren Häusern. Aber das sind natürlich die Aushängeschilder. Joachim Wissler, einer der besten Köche, die wir in Deutschland haben und das seit bald 25 Jahren. Cornelia Fischer, unser Top-Talent, wenn ihr so möchtet, am Tegernsee in der Überfahrt. Also wir werden auch in Zukunft herausragenden Köchen ein Umfeld bieten, damit sie herausragende Dinge kochen können. Das haben wir so gemeinsam festgelegt und da wollen wir dran festhalten.
Unabhängig davon, dass das nicht unbedingt das Wirtschaftlichste ist, was man mit Zeit und Kapital anfangen kann.
Ja, aber am Ende ist es ein Summenspiel. Also das heißt, wenn es danach geht, dann mach ein Bed and Breakfast auf. Ja, am besten 100 Zimmer und Frühstück woanders. Aber es ist ja nicht unser Ansinnen. Also wir sind keine Fans davon, dass wir einzelne Bereiche alimentieren. Aber wir akzeptieren, dass da unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Und selbstverständlich, wenn Sie ein absolutes Top-Restaurant nehmen, den Aufwand und den Einsatz, den ein solches Team erbringt, der ist natürlich unglaublich hoch und die Marge ist am Ende sehr überschaubar. Aber es schafft Image, es schafft Wahrnehmung, es schafft Roomnights. Und wenn Sie es richtig machen, dann ist das am Ende auch insgesamt ökonomisch etwas, was zu rechtfertigen ist.
Spielt es denn für die Marke eine Rolle, wenn man richtig gut kocht?
Ja, absolut selbstverständlich. Also ich glaube auch, dass die Althoff-Hotels mal in allererster Linie auch dafür stehen, dass sie dieses Commitment zum guten Essen und zum Trinken haben. Bevor ich zu Thomas Althoff kam, war das etwas als Außenstehender, wo ich immer gesagt habe, das ist ein Unternehmen, was sich wirklich exemplarisch gut darum kümmert und mit die besten Köche hervorgebracht hat, die in Deutschland heute erfolgreich kochen. Und dieses Cachet fand ich immer hochattraktiv und auch diesen Ausnahmetalenten eine Möglichkeit zu bieten, die ja wiederum andere tolle junge Menschen zu sich bitten, das finde ich ein unglaublich tolles Teil unseres Wirkens.
Das heißt, ihr spürt das dann auch im Bereich der Arbeitgebermarke, also dass ihr dann auch attraktiver seid für Fachkräfte, ihr habt weniger Sorgen als andere vielleicht, weil ihr einfach in der Marken-DNA dieses Thema, wir lieben die gute Küche, wir lieben das Thema Genuss, wirklich verankert habt.
Absolut, also ich kann ein Beispiel nennen, wir haben also ein Programm, das heißt Horizon bei uns, ne? Da haben wir jedes Jahr Top 20 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen, die wir begleiten über 12 Monate und justement in der letzten Runde sagte einer der Teilnehmer, ein Koch aus Hamburg, sagt er, wissen Sie, lieber Herr Marenbach, wir sind auch hier, weil bei Ihnen kann man noch richtig kochen. Und zwar so richtig, nicht nur verkürzt und convenient, sondern bei Ihnen kann man richtig kochen. Deswegen bin ich, sagte er, bei Ihnen. Und das hat mich total, also A, erfreut und berührt. Und natürlich, wenn Sie einem Handwerk nachgehen, möchten Sie doch nicht nur, ich sag mal, 10% der Produktion der Entstehung mit begleiten können, sondern Sie wollen doch mehr sehen. Ein guter Schuhmacher freut sich ja auch, wenn er, ich sag mal, von der Sohle am Ende bis zum Gesamtschuh dabei ist. Und diese Faszination, dieses bisweilen auch Manufakturverständnis, das fasziniert natürlich in der Top-Gastronomie viele Talente.
Bleibt es denn zukünftig dabei, dass ihr eure eigenen Gastrokonzepte selber entwickelt? Also ihr hattet jetzt ja auch mal einen Ausflug mit Duck zum Beispiel. Hattet ihr eine Zusammenarbeit in Südfrankreich, aber auch am Tegernsee? War das eine Ausnahme oder wie geht das zukünftig weiter, auch in neuen Häusern?
Also ich würde sagen, dass wir im Wesentlichen Konzepte selbst entwickeln, auch in Zukunft entwickeln werden. Aber, du hast es ja gerade gesagt, wir sind immer offen, wenn es bestimmte Themen gibt, die wir vielleicht selbst gar nicht so gut machen können, die wir attraktiv finden, dass wir da auch durchaus gewillt sind, mit Partnern über bestimmte Konzepte nachzudenken. Wir würden aber nicht die Konzeptkompetenz sozusagen nach außen verlagern, weil wenn du das umdrehst und sagst, kann ja auch ein Weg sein, für Gastro holen wir uns grundsätzlich externe Partner, dann verlierst du natürlich im Unternehmen die Mitarbeiter und deren Fähigkeit, diese Konzepte selber zu entwickeln, und dann würde sich vieles ändern und das möchten wir nicht.
Wir hatten es ja vorhin schon kurz auch von der Bedeutung von den Menschen, für den Erfolg, und du hast Horizons schon angesprochen, euer Programm für die Entwicklung von Talenten. Wie sieht das konkret aus? Ist das einfach nur eine Datenbank, wo man dann sagt, okay, gut, der könnte eines Tages Sous-Chef werden, oder den können wir uns vorstellen, dass der irgendwann mal Hoteldirektor wird am Standort XY, oder was ist das und wie muss man sich das vorstellen von innen? Ist das, weiß nicht, so eine Art, ja, wie so ein Trainee-Programm oder so eine Inhouse-Akademie? Wie ist das?
Also, Nachfolgemanagement, Succession Management ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und Antizipation, Vorausschau ist wesentlich, und ihr müsst euch auch vorstellen, wir haben 2000 Mitarbeiter, das ist auch nicht mehr so, dass wir jetzt sozusagen aus Köln heraus einen Überblick haben, wo denn eben gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade sind, die auch Entwicklungswunsch haben, die flexibel sind. Also haben wir natürlich heute auch im Hintergrund ein System, eine Talentdatenbank, wenn du so möchtest, wo genau auch die Gespräche, die die Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern führen und in denen wir erkennen, welche Veränderungswünsche Mitarbeiter haben und welche Förderungsbedürfnisse in ein System einpflegen. Haben wir jeden Monat ein Succession Management Meeting. Da gucken wir uns sozusagen je nach Hierarchiestufe an, aus Köln heraus, wo sind denn die Mitarbeiter, die wir sehr stark fördern und entwickeln möchten. Schaut mal hier im Domhotel und im The Florentine brauchen wir insgesamt 400 Mitarbeiter. Wir sind aber in Anführungsstrichen nur 2000. Das heißt, alle können wir sowieso nicht von innen heraus machen. Wir brauchen auch Talent von außen. Und so versuchen wir eben wie ein Scout, wie ein Talentscout im Unternehmen unterwegs zu sein. Und dann haben wir natürlich auch eine Althoff Academy. Das heißt, dort die Akademie bildet unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus, digital, also nicht nur alles Präsenzentwicklung. Ich glaube, wir haben über 600 Schulungsmodule, die man wählen kann. Wir haben On- und Offsite-Trainings und gucken natürlich, dass diese kohärent sind mit dem, was der Mitarbeiter braucht und möchte, aber auch, was wir als Unternehmen letztendlich haben wollen.
Es gibt in jedem Unternehmen pflegeleichte und besondere Charaktere. Köche gehören wahrscheinlich mal zur zweiten Gruppe, vor allem wenn sie wirklich gut sind. So, ich denke mal auch an einen Herrn Wissler hier in Beensberg. Wie führt man solche Charaktermenschen?
Also komplexe Charaktere haben mich mein Leben immer fasziniert. Also das hilft natürlich, weil die Frage ist ja, wie begegnest du der Komplexität und der Vielschichtigkeit eines Menschen? Dem kannst du ja, du kannst ja sagen, der ist kompliziert oder der ist komplex. Und ja, wer von uns mag schon mit komplizierten Menschen dauernd umgehen? Das nervt ja häufig. Aber so Ausnahmetalente, und besonders wenn es um sehr kreative Funktionen gibt, Da habe ich schon vor über 30 Jahren für mich auch verstanden, dass das immer einhergeht mit einer Art des Umgangs, des Verhaltens, die eben, auf die ich mich einfach einstellen muss. Also wenn Sie Top-Köche begleiten, und ich hatte die Freude in meinem Leben viele Stars in dem Bereich auch führen zu dürfen, dann musst du auch manchmal drei Grade sein lassen können und du darfst da nicht so genormt drauf gucken. Und das hat mir immer geholfen, auch weil ich so einen wahnsinnigen Respekt habe vor dem, was diese Top-Leute machen, auch wie sie exponiert sind, ja, wie sie bisweilen leiden, wenn es nicht so gut läuft, wenn sie kritisiert werden. Und ich finde immer, dass das dazu braucht es eben dieses Verständnis und auch diese wirklich große Wertschätzung für dasjenige. Sie gehen ja auch nicht mit einem, wie wollen Sie mit Picasso umgegangen sein? Ich habe ihn nicht gekannt, oder mit großen Künstlern ihrer Generation. Die sind Künstler, weil sie auch anders denken als ich. Mhm. Ja, also man könnte sicherlich sagen, der Künstler wird wahrscheinlich nicht so in der Lage sein, ein Unternehmen zu führen, also ein großes, ne? Aber er wird wahnsinnig tolle, innovative Dinge hervorbringen. Und so gehe ich damit um.
Ich trete dir hoffentlich nicht zu nahe, wenn ich sage, du bist ein Gastgeber der alten Schule. Qualitätsverliebt, leistungsorientiert, sicher anspruchsvoll. Wie geht das zusammen mit New Work, mit Vier-Tage-Woche, mit Gen-Z-Definitionen von Work-Life-Balance und diesen Dingen? Oder schätze ich dich einfach völlig falsch ein?
Nein. Also du schätzt mich schon. Ich bin natürlich ein Kind meiner Generation. Und ich habe eine soziale Prägung und deswegen gefallen mir bestimmte Dinge natürlich besonders gut. Das heißt, ich sag mal Zuverlässigkeit, komm pünktlich, ja, gib mir mal ein bisschen mehr, als du tun müsstest, und versuch doch Erster zu sein. Also wisst ihr, dieser olympische Gedanke, dabei sein ist alles, hat mich noch nie angesprochen. Ich finde immer, wenn du, gib alles und du musst doch, wenn du irgendwo antrittst, musst du sagen, also ich will eine Medaillenchance haben. Ne?
Ich will gewinnen.
Also ich will gewinnen. Ja. Wenn du verlierst, dann verlierst du, aber ich will alles dafür getan haben. So, ich glaube auch, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt korrekt ist, dass man jetzt, wenn man auf eine jüngere Generation guckt, dass da jetzt grundsätzlich so viele Dinge sind, die diametral zusammenstehen. Eine Vier-Tage-Woche ist natürlich, ich sag mal, oder ich nenne euch mal ein Beispiel. Vielleicht ist das eine kleine Geschichte. Wir haben jedes Jahr verabschieden wir 100 Auszubildende, von denen wir alle versuchen, zwei Drittel zu behalten. Wir bilden ungefähr 350 aus. Und vor 2 Jahren, wir machen dann immer einen Karrieretag. Stand gibt es so ein CEO-Panel, kannst du eben mich fragen, alles, was du möchtest, was mich bewegt und nicht bewegt, und dann stand ein junger Kerl, ein Hühne von Typ, ich glaube 1,92, auf jeden Fall deutlich größer als ich, und sagte, Mensch, Herr Mahnbach, jetzt mal, was tut denn das Unternehmen für die Work-Life-Balance seiner Mitarbeiter? So. Und mein innerer Dialog war natürlich, Mensch, hast du schon mal in den Spiegel geguckt? Du siehst gut aus, du bist ein Bär von Mann, ja, du hast Energy ohne Ende. Was ist denn das für eine Frage? Aber ich habe natürlich verstanden, dass er da anders drauf guckt, und habe überlegt, wie, um deine Frage zu beantworten, und darum geht es ja, wie gehst du mit Dingen um, die jetzt etwas anders sind, als du sie vielleicht machen würdest? Dann habe ich gesagt, okay, ist relativ einfach, und die Gruppe war so in 3 Sitzreihen, habe gesagt, und ich habe dann so ein bisschen im imaginär auf die linke Reihe gezeigt, sagt, weißt du, du möchtest mir 25 Stunden geben pro Woche, die nehme ich, finde eine gute Möglichkeit, um für dich dort eine schöne Planung zu machen. Du gibst mir 39 Stunden die Woche, nehme ich auch sehr gerne, wir machen was richtig Tolles. Und du, wie gesagt, abstrahiert formulierst, willst eine geile Reise haben. Kriegst du bei uns auch. Und alle anderen müssen einfach nur anerkennen, dass diejenigen, die sich überproportional engagieren, vielleicht ein Stückchen mehr bekommen. Ja, und das ist nur wichtig, ihr müsst euch überlegen, zu welcher Gruppe möchte ich gehören. Es kann auch sein, dass Lebensumstände es ermöglichen oder auch das Bedürfnis nach einem Wechsel, also ich will mal mehr, mal weniger. Aber am Ende ist doch ganz klar, und ich glaube, da halte ich auch dann fest, wenn du etwas Außergewöhnliches leisten möchtest, musst du dich außergewöhnlich stark engagieren, und da wird auch keine Generation groß etwas ändern können. Ich bin aber überzeugt, und das ist mir wichtig, jede Generation ist die beste. Das heißt, ich gucke auch nicht auf eine jüngere Generation mit der Blaupause meines eigenen Lebens, was quatschig, weil ich ja auch nicht so wie meine Eltern lebe und auch nicht wie meine Großeltern. Ich durfte mir das auch aussuchen. Aber das Leistungsbekenntnis, übrigens ein Narrativ, und das, ich die Gelegenheit hier unseres Gesprächs nutzen kann, ich würde mir natürlich schon wünschen, dass wir uns mehr über Leistung erzählen, mehr über coole, geile Sachen, die wir machen, dass dieses Narrativ mehr diskutiert wird und wir eben nicht nur über Work-Life-Balance sprechen, was ich sowieso den größten Quatsch im Begriff des Jahrhunderts finde, weil es geht nicht um Work-Life-Balance, das ist ja immer 50-50, sondern Work-Life-Integration. Und natürlich, wenn du Mama bist oder Papa, dann verschiebt sich das natürlich, ist da ganz klar, mehr zu deiner familiären Struktur. Aber wenn du jung bist, 24, 26, oder wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wie auch immer, dann hast du wieder mehr vielleicht auf der anderen Seite. Deswegen werbe ich ja dafür, vor dem Hintergrund wirklich, jede Generation ist die beste, zu sagen, let's rock it. Ja? Ich meine, wir sehen jeden Tag die Nachrichten, wir gucken, wir sehen, wo Deutschland steht, wo sehen wir Europa, wir sind in einem Wettbewerb. Und zu sagen, hey, coole Sache, und in dem Wettbewerb möchte ich ganz nach vorne kommen. Das wünsche ich mir, dass wir das gemeinsam mehr besprechen, diskutieren und dafür was tun.
Du hast genau das gerade formuliert und da merke ich richtig, wie du dafür brennst, diese Leistungsbereitschaft. Du bist ein erklärter Freund davon, glaube ich. Wie motivierst du trotzdem auch diese junge Generation? Wie schaffst du es, die zu motivieren, auch diese Leistungen zu bringen? Wissen wir alle, im Hotel brauchen wir diese Leistungen.
Ich glaube nicht, dass man überhaupt jemand anders wirklich motivieren kann. Also ich glaube nicht, dass der Unmotivierte sich motivieren lässt. Gab mal vor, merkt man, dass ich natürlich etwas älter bin, einen Autor namens Sprenger, der schrieb in den Ende der 80er Mythos Motivation. Ne? Also du musst die anderen motivieren. Glaube ich, geht kaum. Du kannst aber Sinnhaftigkeit schaffen, Rahmenbedingungen, ja, und eben auch Erfolg teilen und jemanden auch, ich sag mal, zu helfen, die beste Version aus sich selber zu machen und auch zu sagen, pass mal auf, wenn das gerade für dich ganz übel anstrengend wird, dann bist du auf dem richtigen Weg. Weil das nämlich untrennbar, dieses Gefühl, kriege ich das hin, und die Frage, das ist untrennbar damit verbunden, dass du auf dein nächstes Level kommst. Und jemanden da zu begleiten, also nicht zu motivieren, zu helfen, zu, ich sag mal, manchmal zu ziehen, manchmal zu schubsen, da zu sein, Verständnis zu haben, zuzuhören, das ist, glaube ich, was du als Rahmenbedingungen schaffen kannst. Und, logisch, Vorbild. Also ich kann auch im stillen Kämmerlein, sollte ich mir nicht erlauben, etwas nicht bereit sein zu tun, was ich von anderen erwarte. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass jeder weiß, dass in dem Fall, wenn der Frank Marenbach das so sagt, also ich möchte nicht in dritter Person von mir sprechen, aber ich nehme dem das ab, weil das lebt er auch vor. Bestes Beispiel, wenn ich jeden Morgen als Letzter ins Büro gehe oder abends als einer der Ersten wieder das Licht ausmache. Das ist kein Vorbild. Kein Vorbild ist, um 7 im Büro zu sein und bis 22 Uhr da zu sitzen. Das meine ich jetzt auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Da zu sein, die extra Meile zu gehen und das auch so zu tun, dass Mitarbeiter verstehen, es ist nicht nur der redet das nicht nur, sondern das tut er eben auch. Und ich habe immer für mich bis heute, wenn ich das einfordere, gucke ich mal zuerst, dass ich das bringe. Und ich hinterfrage mich auch kritisch. Ja? Darf ich das von anderen verlangen? Also ich verlange sowieso nie alles von anderen, was ich von mir selber verlange. Aber darf ich diesen Anspruch haben zu einem bestimmten Grad? Sicherlich nur, wenn ich für mich selber sagen kann, ich bin auch immer bereit, das zu leisten.
Frank, man kennt dich stets als einen unglaublich souveränen Gastgeber, als einen Gentleman mit feinen Manieren. Insofern, wann und aus welchem Grund hast du das letzte Mal so richtig geflucht? Im Auto vielleicht oder wo bist du wirklich mal aus der Haut gefahren?
Na, im Auto fahre ich schon lange nicht mehr aus der Haut. Das ist mir mal mit in den 20ern passiert, in meinen Lebenszwanzigern. Heute sehe ich das ganz relaxed. Ich fahre auch heute viel langsamer als früher und ich lasse auch immer jeden vor. Freue mich eher daran, wenn jemand nett zurücklächelt. Also ja, ist klar, kommt schon mal vor, dass ich auch mal, ich sag mal, richtig mich über was ärger. Ne? Aber das merkt man mir vielleicht nicht an. Ich habe mir in meinen, da war ich so 17, 18 oder so, bin eigentlich schon ein sehr impulsiver junger Typ. Ne? Und ich habe dann aber irgendwann begriffen,
dass... Und was ist dann passiert? Warst du irgendwie 2 Jahre in einem thailändischen Kloster und hast du eine Konfuzius-Lehre gemacht? Oder weil du bist so kontrolliert, ja, das Gefühl, ja. Irgendwas musst du da passiert sein.
Okay, also dann erzähle ich kurz die Geschichte. Ich habe super gerne Tennis gespielt und Vereinsmeisterschaften, 17 oder sowas. Und meine Mutter hat immer gern zugeguckt. Und dann habe ich mich da durchgekämpft durch das Spiel und eben auch mal einen Schläger irgendwo auf den Boden gehauen und war, habe mit mir gehadert, übrigens nie gegen den Gegenspieler, das habe ich nie gemacht. Ne? Aber ich glaube nicht, dass ich da so richtig eine Bella Figura gemacht habe und habe das Match gewonnen und guck, wo meine Mutter steht und die war weg. So, und dann bin ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und bei uns nach Hause und wir haben so einen schönen Garten, dann geht man so ein bisschen hoch und dann kommt unser schönes kleines Haus, meine Mutter sitzt auf der Terrasse und ich sage, Mama, ich habe gewonnen und dann sagt sie, ja, okay. Ja, du, ich war gar nicht mehr da. Ich sagte, weißt du, wie unangenehm das ist, dich auf dem Platz so zu sehen? Das war mir so peinlich. Und wenn du das nicht abstellst, dann werde ich auch nie wieder zu dir kommen und das angucken, weil das musst du ändern. Das ist so unsympathisch, ja. Das darfst du so nicht tun. Und das hat mich natürlich wahnsinnig getroffen, weil ich natürlich zu meinen Eltern einen sehr engen Bezug habe und dann sagt dir deine Mutter, das war. Das habe ich auch nicht sofort angenommen, aber ich habe mir dann ein bisschen unter der Bettdecke hochgekrabbelt die nächsten Monate und ich habe gemerkt, es geht um Energie. Und das Gute ist, ich habe eine Menge Energie. Und meine Wahl ist es, wie ich damit umgehe. Ob ich den Schläger da über ins Feld schmeiße, ja, oder ob ich da rumschreie oder sowas, oder ob ich einen Versuch finde, das zu kanalisieren. Und das habe ich mir dann in den Jahren antrainiert. Sagen, also ich kenne mich natürlich und ich weiß auch, wenn das hochsteigt und wenn ich dann mich wieder auf dem Tennisplatz bald sehen würde. Und heute kann ich das natürlich auch channeln. Das heißt, wer mich ärgert, entscheide ich selber. Ne, es hat mich immer begleitet. Ne? Also wenn, das bin ja ich derjenige, der sagt, okay, einverstanden, ich lasse mich ärgern. Ne? Und wenn ich merke, das ist jetzt wieder so ein Tennisspielmoment, dann verlasse ich vielleicht mal meine Umgebung, gehen eine Runde spazieren oder versuche ein Gespräch auch mal in Ruhe zu beenden und sage, wir sprechen morgen weiter. Und das hat mich natürlich geprägt. Ja, aber die Energie zu sagen, ich lasse niemals etwas unversucht und die Realität, die jetzt jemand heute sieht, ist nicht meine, weil sie es gestern gemacht, ich will die ändern und ich lasse mich auch nicht davon abbringen. Das natürlich aber ein bisschen in der Anmutung, wo andere sagen, ja, lass uns das gemeinsam versuchen und nicht, was bist du denn für ein Vogel, ja, du bist nur aggro, ja, oder hast ein Mordsego, das ich übrigens nie hatte. Ich habe nie ein großes Ego im Geltungsverständnis gehabt, sondern immer im Erreichungsverständnis. Also ich bin eitel, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, wenn du mir ein Kompliment machst, geht das, finde ich das auch toll, aber ich habe nie das Bedürfnis gehabt, wirklich in einem egozentrischen Verständnis so wahrzugenommen. Denn das ist mir fremd. Und die Kombi hat mir immer geholfen, große Energy, aber eben nicht, schaut, was für ein toller Hecht ich hier im Karpfenteich bin.
Bevor wir jetzt weitermachen, muss ich natürlich an der Stelle mal die Gelegenheit nutzen. Wir haben ja noch so einen Hobby-McEnroe hier am Tisch sitzen, ja. Der Andreas ist ja auch großer Tennisspieler.
Ich habe mich gerade in meine Jugend zurückversetzt gefühlt.
Ich ja, hatte hast du auch einen größeren Schlägerverschleiß oder was?
Ich hatte vielleicht auch mit 15, 16, so in meiner Hochphase des Tennis, Boris Becker-Zeiten, da habe ich ein Match gespielt. Mein Vater saß auf der Bank hinter dem Zaun und ich war so sauer mit mir selber und habe so schlecht gespielt, dass ich irgendwann den Schläger genommen habe, gegen den Zaun geworfen habe. Nur so ein Zaun hat halt auch Pfähle dazwischen. Und der Rahmen ist zerbrochen und mein Vater hat mich direkt vom Platz geholt. Also nochmal anders reagiert als Franks Mutter. Aber das war, und das war für mich auch so ein Punkt. Seitdem habe ich nie wieder einen Schläger zerdeppert und ich spiele bis heute. Also kann ich das absolut nachvollziehen. Ich hatte gerade Gänsehaut, als er das erzählt hat.
Seht ihr, der Tennis Sport lehrt doch was fürs Leben.
Ja, bis heute.
Sehr schön. Wir kommen vom Tennissport zum Rennsport, denn ich habe im Christophorus-Magazin gelesen, lieber Frank, dass du nicht nur einfach Porsche fährst, sondern diese Marke wirklich liebst und eine kleine Sammlung hast. Zum gemächlich Ausfahren oder für die Rennstrecke?
Beides. Also mich fasziniert eben der Sportwagen als Typus, ja, ich würde mir.
Ich sehe jetzt richtig in deinen Augen, du siehst, verdammt, der liest ja auch das Christophorus-Magazin. Warum weiß der das? Ja, tut mir leid, das ist die Öffentlichkeit, der Flug
das
davon.
Ist die Öffentlichkeit. Nein, also ich mag den Sportwagen und das Sportliche.
Ja.
Ja, deswegen, ich bin nicht der Typ, der jetzt da so den Ausflug macht. Natürlich, wenn ich unten in Süddeutschland bin und über die Schwäbische Alb fahre oder so, das finde ich natürlich toll. Ich fahre aber dann ganz bewusst, ich habe in den meisten da oder es ist kein Radio, und das ist mal ein Experiment, macht das auch mal, fahrt einfach mal 20 Minuten konzentriert Auto. Das heißt, im Rahmen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, natürlich.
So es dann eine gibt.
So es dann eine gibt. Aber guck doch mal den Bremspunkt, ja, den Scheitelpunkt, die Beschleunigung, den Einlenkpunkt. Wenn du das mal 20 Minuten machst, aktiv Auto fahren, dann merkst du natürlich den Genuss. Und wenn das dann im Sportwagen hast du den Motor, du hast das Gefühl und das ist so eine unglaubliche vitalisierende Erfahrung. Und wenn du auf die Rennstrecke gehst, ja, wo du sagst, jetzt muss ich mal wirklich gucken und dann habe ich rechts und links natürlich auch schnelle Fahrer und Fahrerinnen um mich herum, ist auch aufregend und du musst dich mega konzentrieren, weil du kannst natürlich nicht an irgendwas denken, weil du weißt sofort, wenn du dann wieder an der Boxenkasse vorbeifährst und dann weißt du, oh, das war jetzt eine Sekunde langsamer. Ne? Und das finde ich natürlich faszinierend und mein Bruder ist Entwicklungsingenieur, war lange in Weissach, ja. Das ist ja eben familiär bedingt. Und ich liebe den Typus Sportwagen. Ich weiß natürlich, dass das in einem heutigen Zeitverständnis vielleicht manchmal ein bisschen aus dem Rahmen gefallen scheint. Aber ich finde das einfach genial, ja. Und ich mag auch die Form, ja, und dann die Farben, ja, und überhaupt alles. Und es ist ein Hobby, ja.
Und wie gut ist Frank Marrenbach als Rennfahrer, so auf einer Skala von 1 bis 10?
10 ist Schumacher.
Boah, also da bin ich eher so, ich würde sagen, Mitte. Ne? Also es gibt eine Menge, die schneller sind. Ne? Aber ich freue mich, dass ich vielleicht mal bei einer 1 angefangen habe und mich dann so hochgearbeitet habe. Ich habe, glaube ich, ein gutes Verständnis für Physik. Ne? Also ich habe ein gutes Gefühl für Bewegung des Autos. Und was es so macht und ich kann mir Strecken gut einprägen, also habe ein visuelles Gedächtnis und das hilft mir natürlich.
Hast du eine Zeit auf dem Nürburgring zum Beispiel, dass du sagst, okay, den bin ich gefahren mit, ich weiß es nicht, 8 Minuten so und so?
Ja, bei mir kommst du aber über die Nordschleife dann eher an die, ich sag mal, hohen 8 Minuten und das, wenn du dann mit denen sprichst, die es wirklich können, dann ist das wie, wenn du beim Golfen sagst, ich habe Handicap 24, ja? Dann ist der einstellige Golfer, der sagt, schön, dass du auch Golf spielst, aber du wirst deswegen keine bewunderten Blicke finden. So muss man es einordnen. Ne?
Okay. Und Punkt in Flensburg?
Einen.
Einen. Mhm. Andreas, wie ist
es
bei dir?
Zu schnell gefahren?
Zu schnell gefahren.
Oder so wie du, Ulf, Handy?
Ja, woher weißt du das denn schon wieder?
Erzähl mal.
Nee, aber jetzt, du hast dich jetzt ganz
ehrlich. Ich habe null.
Du hast null?
Ja.
Wieso hast du null? Weil du immer fliegst.
Kennst mich doch als pflichtbewussten Mitbürger.
Okay, pflichtbewusst. Ja, dann bin ich vorne. Ich habe 3, in der Tat.
Ja, du.
Ja. Aber die gelten eigentlich gar nicht. Es ist egal. Gut, okay. Zurück zu den Autos. Was ist dein Lieblingsauto? Immer noch dieser Viper grüne Porsche 911 RS Carrera, von dem ich mal gelesen habe?
Meine Güte, hier ist aber Recherche betrieben worden. Der gehört dazu. Und also das ist sicherlich eins der Autos, was mir besonders gut gefällt. Man muss sich mit der Materie immer ein bisschen beschäftigen und mit den Autos, wie mit allem. Du kommst zu einem Hobby und nimm mal das Thema Wein trinken und trinkst mal irgendeinen Wein und sagst, das gefällt mir aber ganz gut und dann informierst du dich und dann triffst du Menschen und die erzählen dir mehr darüber und du probierst und dann entwickelst du eine Affinität, die manchmal für den Außenstehenden nicht so schnell zu verstehen ist. Und das ist sicherlich auch bei einem solchen Auto der Fall. Es ist in diesem konkreten Situation eben, es ist der Dreh- und Angelpunkt in der Rennsportgeschichte der Firma Porsche. Und ich mag natürlich dieses psychedelische Viper Grün, finde ich einfach genial. Würde ich mir meinen Dienstwagen in Viper Grün anstreichen, mit Sicherheit nicht. Aber das ist irgendwie
so, interessanten Anruf.
So 70s, ja. Und du musst eben, ich bin halt in den, ich sag mal, ich bin 66 geboren und in meiner Jugendzeit eben so, das ist eben häufig so, wenn du so 10, 12, 14 bist, ja, dann guckst du auf Dinge und die machen was mit dir. Und wenn du dann älter bist und das Glück hast, sagst du, Mensch, wenn ich das dann auch mal vielleicht haben könnte. Also insofern, ja, das ist ein Auto, was ich sehr gerne habe.
Da möchte ich nochmal einen letzten Themenwechsel wagen. Kann man Sportwagen lieben und trotzdem auf Nachhaltigkeit setzen?
Ja, ist ganz total einfach. Wisst ihr, wie viele Kilometer ich mit den Autos fahre? Das ist ja überschaubar. Es gibt Autos, die...
Also nur gucken, nicht einsteigen?
Nee, das ist ein Fahrzeug. Das hat mich nie interessiert. Okay. Also dann kauf dir ein Bild oder was weiß ich, was du machst. Also ein Automobil für mich ist immer nur faszinierend, weil du es erleben kannst. Aber okay, wenn du mal drauf guckst, ja, wie viele Kilometer fahre ich? Vielleicht 1500 Kilometer im Jahr oder mal 2000, wenn es wirklich hochkommt. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, bin ich auch schon aus der Zeit bedingt. Ich fahre gerne Bahn. Ich fahre nicht gerne Bahn im Sinne, wie pünktlich sie ist, aber das ist tausendfach diskutiert. Ich fahre aber trotzdem gerne Bahn, weil ich eben dort viel arbeiten kann. Ich fliege nicht so besonders viel. Also es gibt eine Strecke Hamburg-München, die würde ich fliegen. Ansonsten, glaube ich, kann ich das gut miteinander zusammenbekommen. Finde ich auch wichtig. Also da hat sicherlich auch mein Denken in den letzten 15 Jahren sich verändert. Ne? Also bin ja auch dogmatisch, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber dass Mobilität auch neue Konzepte braucht. Ich bin der Letzte, der sagt, E-Mobilität ist Blödsinn. Im Gegenteil, gibt ja auch so Hardcore-Fanatiker, die sagen, oh Gott, also bitte einen Verbrenner auch in 20 Jahren. Da bin ich ganz relaxed. Ja. Und insofern achte ich schon darauf, was ich so mache. Ich fahre auch gern Fahrrad. Ne? Also bin da ganz, ganz auch bewusst im Umgang, würde ich sagen.
Und wie ist Green Promise entstanden, dieses Nachhaltigkeitsprogramm von Althoff?
Nun, also wir haben nach einem System gesucht, wie wir unser Tun ein bisschen messen können. Und zwar nicht nur, weil wir so edelmütig sind, sondern weil wir natürlich eine Verantwortung schon empfinden für unser Tun. Und wir verbrauchen ja auch eine Menge Ressourcen, so ein Hotel. Und natürlich auch getrieben, wie können wir das finanziell gut hintereinander bekommen. Ist immer eine Kombi. Also wenn mir jemand sagt, ich mache das nur, weil es eben meiner Überzeugung entspricht, aus unternehmerischer Sicht würde ich das immer in Frage stellen. Es muss Sinn machen. Und Green Promise war eben auch der Versuch, nach außen hin darzustellen, was wir heute tun. Also wir messen, heute wissen wir den CO2-Footprint pro Gast, pro Room Night. Wussten wir vor ein paar Jahren nicht. Wobei ich auch hier, Diskussion werden wir in einem Podcast gar nicht alles unterbringen können. Ich bin kein Ideologe, ja, und ich glaube auch eben nicht an diesen dogmatischen Ansatz, in gar nichts. Ja. Also wenn du überlegst, was heute die Baustandards betrifft, dann der eine ruft, baut ihr Platinum, baut ihr Gold, ja. Kein Mensch hinterfragt, was das alles kosten soll. Kein Mensch hinterfragt, ob da vielleicht irgendwie eine Kosten-Nutzen-Rechnung wann das kippt. Deswegen ein gesunder Ansatz und wir wissen natürlich, CO2-Emission muss perspektivisch runter. Und ein Unternehmen und auch der Einzelne muss dazu einen Beitrag leisten. Das ist eine Überzeugung. Und wie man das macht, da muss man gucken.
Welche Erfahrungen habt ihr denn mit dem Programm jetzt gemacht?
Du meinst gute oder schlechte? Oder?
Ja, gute, schlechte, ja, also vielleicht auch Mehrwert.
Wie wichtig ist es den Gästen, den Mitarbeitern letztendlich? Also ist das etwas, wo ihr darauf angesprochen werdet? Oder nimmt man das so zur Kenntnis an dem Motto, ja gut, gehört halt dazu?
Das ist eine echt gute Frage. Also ich würde mir wünschen...
Die erste heute immerhin, ja, hat lange genug gedauert.
Nein. Also ich könnte natürlich jetzt sagen, dass die Gäste ihre Auswahl danach treffen. Ich könnte natürlich jetzt das...
Ja, aber glaubst du das wirklich, dass sie das tun?
Nein. Also sagen wir mal so, ein Gast hat, glaube ich, den Anspruch darauf, dass wir sorgsam mit den Dingen umgehen, die wir verbrauchen. Ich kann aber nicht erkennen, dass der Gast jetzt uns aussucht, weil wir das machen. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass du es deshalb nicht machen musst. Es gibt ja auch durchaus den eigenen Blick, wie du dein Geschäft erbringen willst. Und da sagen wir, wollen wir mit, ob das Energie, also Strom, Wasser, Gas ist, wollen wir natürlich vernünftig umgehen. Aber schaut mal, wir sitzen hier in einem 300 Jahre alten Barockschloss. Da ist die Energieeffizienz sicherlich eine andere als in einem neu gebauten Urban Loft Cologne. Und was macht man jetzt damit? Gießt man jetzt das Kind mit dem Bade aus und machst du jetzt dreifach isolierte Fenster in das Schloss rein? Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, es ist ein Hygienefaktor. Es ist aber nicht kaufentscheidend. Wann habt ihr das letzte Mal euren CO2-Footprint gemessen, bevor ihr euch überlegt habt, wo ihr in Urlaub fahrt? Also ich persönlich habe das noch nie so getan.
Ich auch nicht.
Interessant, es gibt aber den ein oder anderen jungen Mitarbeiter, der durchaus da mal nachfragt. Nicht als primären Grund, um zu uns zu kommen, aber wenn wir sagen würden, da machen wir eigentlich gar nichts und ist uns auch irgendwie ein bisschen nachrangig wichtig, da bin ich überzeugt, gibt es doch den einen oder anderen, der sich nicht wohlfühlen wird. Also so, ich sag mal, Augenmaß und Handgewicht, ich glaube, es ist nicht ausschlaggebend, aber es sollte dabei sein.
Wenn du jetzt privat reist, dann nach welchen Kriterien suchst du es aus? Nicht allein nach Nachhaltigkeit, ganz sicher nicht, aber nach beruflichen Aspekten? Möchtest du anderen Kollegen auf die Finger gucken? Möchtest du dich inspirieren lassen? Oder sagst du ganz einfach, ich besuche die schönsten Rennstrecken dieser Welt und alles andere ist sekundär?
Also ich würde niemals einem Kollegen auf die Finger gucken. Wer bin ich?
Ja, nein,
also
nicht im Sinne von kontrollieren, sondern im Sinne von, wie macht der es? Ja, weißt du, also im Sinne von vielleicht nachmachen oder wie löst der dies und jenes Problem? Ja. Das, so war es gemeint. Also nicht im Sinne von Kontrolletti.
Also ich habe natürlich, ich glaube, man spricht davon als Deformation professionell. Was das betrifft, bin ich immer im Dienst, egal wo ich bin. Ich gucke mir immer jedes Konzept an, ich gehe in jedes Hotel, ich finde das cool. Ja. Übrigens, ich liebe auch Grand Hotels. Ich bin total gerne da. Also wenn man mich fragen würde, haben Sie da nicht mal genug von den schönen Sachen? Wollen Sie nicht vielleicht mal im Zelt übernachten? Nö. Also das Motivation habe ich, hab ich bei der Bundeswehr gemacht. Ich habe keine Lust, im Zelt zu übernachten. Ich mag auch schöne Dinge, so. Und ich gucke mir das immer gerne an. Also das heißt, ich suche sicherlich, wie jeder andere auch, Reiseziele aus, die mich inspirieren, aber nicht nach Sternen sagen, also nur die 5 Sterne, sondern die mich inspirieren, Länder, Städte. Ich liebe Stadttourismus, ich liebe das, ja. Also so 3-4 Tage in einer coolen Stadt mit all seinen Restaurants, Hotels, Museen, Laufen, ich finde das mega. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie 3 Wochen Urlaub gemacht, aber das soll nicht heroisch klingen. Ich mache einfach keine 3 Wochen Urlaub. Und ich sehe einfach Reisen als etwas, was meinen eigenen Blick erweitert. Ne? Und so gehe ich damit um.
Gibt es eine Stadt auf deiner Bucketlist, die du unbedingt noch sehen möchtest und noch nicht gesehen hast?
Ja, also ich war noch nie in Australien. Ne? Also
Sydney.
Sydney, und aber ja, auch dann. Australien, genau, so als Land, so diese Weite. Würde ich sehr, sehr gerne.
Ist aber für 3-4 Tage anstrengend.
Also. Nee, da wäre dann der Monat sicherlich der richtige Zeitraum. Und ich kenne relativ wenig, muss ich sagen, den Fernen Osten. Ich kenne natürlich Peking und Shanghai und Tokio, okay, und Osaka, Singapur, ja. die kenne ich, aber ich kenne jetzt nicht. Ich kenne nicht Vietnam, ja, also diese Länder würden mich auch interessieren. Und da war ich in meinem Leben eher selten bis gar nicht.
Man braucht ja auch noch Ziele im Leben.
So ist es.
Bis 2020 hätte sich niemand vorstellen können, dass Frank Machenbach nochmal die Oetker Collection verlässt und dann kam Thomas Althoff. Wer oder was muss kommen, damit du noch einmal eine neue Herausforderung annimmst? Friedrich Merz, der sagt, ich habe hier einen Ministerposten, Paris Hilton, Porsche-Chef Oliver Blume, wer muss anrufen?
Also, Thomas und Althoff und ich haben uns versprochen, wenn ich gesund bleibe, wir uns als Partner weiter verstehen und ich auch die Kraft und Energie habe, dieses ja auch wirklich, ja, diese kräftezehrende Aufgabe zu machen, dann ist das den Inhalt, den ich sag mal, die nächsten 10 Jahre ausfüllen möchte, den Raum und wechseln. Nein, habe ich überhaupt keine Gedanken dazu. Das ist auch, das wissen Sie, oder wisst ihr, wenn du dann in die Gesellschafterrolle kommst, dann hast du natürlich auch ein gehöriges Maß an Verantwortung und Jobhopper war ich noch nie, das könnt ihr an meiner Vita sehen. Also ich glaube, auch Herr Merz würde mich eindeutig. Ja gut, dann ist eben Althoff lebenslänglich. Ne?
Arbeitslebenslänglich.
Ne? Und so wie ja auch, wenn du, schaut mal, meine Frau und ich kennen uns 40 Jahre. Ich habe das auch nie als Gefängnis empfunden, sondern wie überall, du musst dafür arbeiten, du musst dich einsetzen, hast keine Garantie. Es gibt auch Umstände, die etwas verändern können, die du heute noch nicht kennst. Aber unter den Voraussetzungen, die ich gerade genannt habe, wird das meine berufliche Zukunft bleiben und ich werde auch alles dafür tun, dass das so werden wird.
Ulf hat eben auch den Namen Friedrich Merz in den Mund genommen. Apropos Friedrich Merz, wir sitzen hier heute ein paar Tage vor der Bundestagswahl 2025. Der Podcast wird einen Tag nach der Bundestagswahl 2025 ausgestrahlt. Wie siehst du die Rahmenbedingungen für Gastronomie und Hotellerie in Deutschland? Was kommt da auf uns zu? Wie ist es aktuell? Wie denkst du darüber?
Also die Rahmenbedingungen, insbesondere für die Gastronomie, sind überaus schwierig. Ich habe die Tage gelesen, wie viel Gaststätten und Restaurants zugemacht haben. Wenn man über Land fährt, guckst du in bestimmten, ich sag mal, Städtchen, gibt's außer dem Supermarkt in der Tankstelle überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie was zu essen. Jetzt ist das aber nicht alles der Politik zuzuordnen. Ne? Das sind eben auch, wo leben Menschen, ja, wie halten sie sich auf? Ich bin aber ein wirklich großer Unterstützer davon, die Mehrwertsteuer auf Food auf 7% auch zu reduzieren. Gastronomie ist ein wahnsinnig anstrengendes und margenschwaches Geschäft für die meisten. Und wenn man möchte, dass eben auch in Zukunft die Kneipe an der Ecke, das schöne Restaurant weiter existieren soll, dann glaube ich, muss die Politik ein, zwei Rahmenbedingungen schaffen, die das ermöglichen. Zweites Beispiel, Wochenarbeitszeit. Nicht, also immer natürlich eine Höchstwochenarbeitszeit, aber nehmen wir eben mal entsprechend 39 Stunden, aber eben keine, nicht die, das Kappen vielleicht bei 10 Stunden. Ich weiß, diese Forderung wird, wenn ich das so sage, auch nicht jedem gefallen. Aber es gibt eben genügend Situationen, da musst du vielleicht doch mal die 11. Stunde arbeiten. Und ganz ehrlich, hat noch keinen umgebracht. Ja, wenn du natürlich 5 mal 11 Stunden arbeitest in der Woche,
dann wird es irgendwann viel, klar.
Dann ist es auch nicht gut und gesund. Ja, aber zu sagen, wir stellen auf Wochenarbeitszeit um, ja, und da gibt es eben einen größeren Spielraum, die Mehrwertsteuer auf 7% zu reduzieren. Wenn du mich eben fragst, wie gucke ich da drauf? Vor dem Hintergrund eines insgesamt schwierigen Umfelds finde ich das zwei Maßnahmen, die unsere Branche dann doch sehr stark unterstützen würden. Und wenn, ich sag mal, auch eine Politik motivierte Gastgeber haben möchte, die unterm Strich auch sich einen vernünftigen Unternehmerlohn zahlen können. Und ich spreche jetzt nicht von uns als Unternehmen, sondern eben den Gastronomen, der da wirklich jeden Tag drinsteht, von morgens bis abends, ja, 6 Tage geöffnet hat, am 7. Tag hier seine Buchhaltung und Abrechnungen macht, ja, das muss der auch wollen. Und wenn du das willst, soll da am Ende auch ein ökonomisches Ergebnis stehen, wo du sagst, okay, damit komme ich zurecht.
Ich bin bei der Stelle voll und ganz bei dir. Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, unbedingt. Aber ich habe 2 Anschlussfragen dazu. Erstens, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass A, die 7% wiederkommen und B, dass man mit diesem Arbeitszeitgesetz endlich mal vernünftig wird? Und zweite Frage, genau das gleiche dazu. Weißt du, bei den Inhabern fragt danach kein Mensch. Du sagst selber, der steht von morgens und sagt, natürlich steht er da. Ja, so viele Selbstständige in der Gastronomie, die extrem abhängig sind von ihren Kunden, von ihren Umfeldern und so weiter, die arbeiten nicht 8, die arbeiten nicht 9, die arbeiten eher 12 Stunden am Tag und das eben 5 oder 6 Mal. Und da ist das für uns alle ganz offensichtlich völlig normal, weil das sind ja die bösen Kapitalisten. Von daher, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass da wirklich ein Umdenken jetzt kommt?
Am Ende ist es ja eine Frage, was kommt raus bei der Wahl? Die CDU hat das in ihr Wahlprogramm hineingeschrieben, kann man 12-Punkte-Plan nachlesen. Die FDP steht dem auch positiv gegenüber. Wir wissen nicht, ob sie in den Bundestag kommt. Und mit den anderen Parteien, SPD und Grünen, ist das sicherlich nicht so ganz leicht zu machen. Und meine Sorge wäre, dass dann zwar der Wille da ist, aber man in dem gesamten Aufgabenkonvolut und wieder eine Koalition sich dann am Ende miteinander aufeinander zubewegen muss, es Punkte gibt, wo man sagt, naja gut, also bitteschön, dann machen wir das halt nicht. Und da ist es eben so, dass wir leider Gottes, obwohl ja so viele Menschen zu uns kommen und eben bei uns wohnen und essen, in einer Branchenbetrachtung, haben wir natürlich keine richtig starke Lobby. Ja, wenn es, ich sag mal, 10 Gastronomen geben würde, wie in der Automobilindustrie, die sozusagen auch extrem marktmächtig sind, dann wäre das anders. Aber wir sind natürlich ein wahnsinnig heterogenes Umfeld mit ganz, ganz vielen kleinen Betrieben. Das wäre meine Sorge. Also, dass das eben unter den Tisch fällt, weil natürlich, wobei der Kanzler gesagt hat, er wäre auch, sagt er gestern, 7% auf Nahrungsmittel. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob er meinte, also ob er damit die Dienstleistung...
Ich fürchte, er meinte den Supermarkt, ja.
Den Supermarkt, genau. Also ja. Ihr seht, ich hoffe, aber ich bin mir nicht sicher.
Okay. Dann kommen wir so langsam zum Ende, lieber Frank. Und eine Frage, die darf bei uns jeder beantworten, genauso wie die Frage nach dem Genuss. Und die zweite Frage ist die, nach den 24 Stunden. Wenn du für 24 Stunden jemand anders auf dieser Welt wärst und dürftest in dessen Namen und mit dessen Macht schalten und walten und tun und lassen, was immer du wolltest, wer wärst du für diesen Tag und was würdest du machen? Und da hatten wir nun wirklich schon, ich erzähle das so ein bisschen, weil das brauchen wir so ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Wir hatten schon die tollsten Geschichten, wir hatten schon Bundesliga-Trainer, wir hatten schon Staatsmänner, die Kriege beendet haben, wir hatten schon Menschen, die ihre eigene Frau sein wollten, das fand ich skurril übrigens, wir hatten schon Menschen, die irgendwo zu irgendwelchen Planeten unterwegs waren. Was würde Frank Marrenbach tun?
Ich darf die Rolle 24 Stunden einnehmen.
Ja.
Und dann nicht mehr.
Und dann nicht mehr. 24 Stunden darfst du in der Zeit alles machen und schalten, walten, entscheiden, was immer du möchtest.
Dann würde ich wahrscheinlich 24 Stunden der Präsident der Russlands sein wollen und diesen wirklich so unglücklichen wie grausamen Krieg mit einer präsidialen Entscheidung beenden.
Die Antwort hatten wir tatsächlich schon ein, zwei Mal und ich bin, das wäre auch heutzutage immer noch meine Antwort. Die hätte ich auch wahrscheinlich die letzten 10 Monate, 2 Jahre gestellt, beantwortet. Lieber Frank, wir sagen vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ich habe eine allerletzte Frage, und zwar unser letzten Podcast haben wir mit einem dir bekannten Winzer gemacht, dem lieben Fritz Keller. Wir sollen dir ganz liebe Grüße bestellen und wir sollen dich bitte fragen, wann endlich macht das Domhotel in Köln auf?
Der liebe Fritz, vorgestern habe ich noch mit ihm ge-SMS't. Also wir hoffen, dass wir das Domhotel zum Ende des Jahres aufbekommen. So ist das auf jeden Fall geplant. Und ihr wisst, es dauert schon im Prinzip zu lange. Und wenn wir es bis Oktober, November aufbekommen, dann wäre ich sehr froh. Wenn es dann am Ende zu spät im Dezember werden würde, dann kann man sicherlich auch im Januar öffnen. Aber aktuell stehen alle Aktionen auf den Herbst diesen Jahres.
Sehr gut.
Dann drücken wir die Daumen.
Genau.
Auf jeden Fall. Jeder einen bitte.
Vielen Dank, lieber Frank, dass wir hier sein durften in diesem wunderschönen Ambiente und vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch von Herzen.
Dankeschön.